Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist Dr. Helene Siegloch zu Gast im Podcast. Sie ist promovierte Mathematikerin und arbeitet als IT-Sicherheitsexpertin. Helene Siegloch sitzt seit 2024 im Regensburger Stadtrat und lebt in der Konrad-Siedlung. Mit ihr spreche ich darüber, wie sie die erste grüne Oberbürgermeisterin in Regensburg werden will und wofür sie steht. Die Folge haben wir am 3. Februar aufgenommen.
Hallo Frau Siegloch.
Hallo.
Frau Siegloch, Sie haben ja als Kampagne Regensburg einfach machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht dann so ein einfaches Regensburg für mich persönlich aus?
Das kommt jetzt ganz drauf an, welche Themen Ihnen wichtig sind. Also ich merke selber ganz oft im Alltag, dass es an vielen Stellen relativ kompliziert ist. Zum Beispiel, wenn ich von A nach B kommen will. Mit dem Bus dauert das sehr lange und oft passt man gar nicht in den Bus rein. Oder auch mit dem Fahrrad ist die Radwegeführung oft sehr schlecht und eben kompliziert. Räder abstellen ist auch oft schwierig. Also da denke ich, im Bereich Verkehr kann man vieles einfacher machen. Auch, auch alle Leute, die mit dem Auto in Regensburg unterwegs wissen, dass das auch nicht unbedingt immer einfach ist. Und da kann man sehr vieles einfach machen. Und im Bereich Wohnen, denke ich, ist ein anderes ganz großes Thema, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Da geht es zum einen auch, sagen wir, um die Einfachheit, aber zum anderen kann man den Slogan ja in zwei Richtungen lesen, kann auch sagen, einfach, also Regensburg einfach machen. Und da haben wir vor allem auch ein Umsetzungsproblem gehabt in den letzten Jahrzehnten. Also es sind ja kaum noch Sozialwohnungen gebaut worden oder geförderter Wohnraum. Und jetzt ist Wohnen einfach in Regensburg sehr teuer. Und jetzt ganz konkretes Beispiel, wo ich denke, da gibt es unnötige Hürden. Das ist jetzt in dem neuen Baugebiet auf der Prinz-Leopold-Kaserne. Da baut ja die Stadtbau ein paar Gebäude, aber die anderen Gebäude, die sollen ja noch gebaut werden, zum Beispiel von Genossenschaften oder wem auch immer, Bauträgern, wobei eigentlich jetzt bisher die Devise ist, und das sehe ich auch so, dass das eher die nicht kommerziellen, also die Gemeinwohlorientierten sein sollen, die da bauen sollen. Ja, und die würden schon auch viele von denen gerne, aber man kriegt überhaupt keine Infos. Wann ungefähr könnte denn diese Konzeptausschreibung kommen? Was will denn die Stadt ungefähr als Erbpacht haben? Also das ist sozusagen die Miete für die Fläche. Wie sind die Bedingungen für den Anschluss an dieses Energiesystem? Und das ist natürlich klar, unter den Bedingungen baut da auch niemand. Wenn man nichts weiß und gar keine Planbarkeit hat, dann passiert das natürlich nicht. Und auch da denke ich, erstens muss einfacher werden, das ist auch noch, da geht es natürlich auch noch um Details, sowas wie braucht man immer eine Tiefgarage und so weiter. Aber eben auch, dass man einfach mal Tatsachen schaffen muss und für Klarheit sorgen muss, damit das passieren kann. Und ebenfalls einfach machen oder auch einfach machen müssen wir beim Thema Klima. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie schwierig das war, bis wir in der Ganghofer-Siedlung da mal eine Möglichkeit gefunden haben, dass die Leute sich Solar auf ihr eigenes Dach machen können. Da denke ich, also wie kompliziert kann man sich anstellen? Und da haben wir auch einfach ein Umsetzungsproblem. Also wir haben ja auch ganz viele Gebäude der Stadt, wo einfach noch kein Solar auf dem Dach ist. Und das muss auch einfach gemacht werden.
Zu den inhaltlichen Details kommen wir dann noch im Gespräch.
Aber das ist jetzt so, das sind die Beispiele, ja. Und ich habe eigentlich in ganz vielen Bereichen den Eindruck, dass es unnötig kompliziert ist oder wir eben so eine Umsetzungslücke haben in Regensburg.
Wenn ich jetzt mal ketzerisch sein würde und sage, jetzt bin ich ein Individuum, ich fahre relativ viel Auto, auch notgedrungen, natürlich auch, aber schon auch aus Bequemlichkeit. Und ich weiß nicht, ich wohne in einem Außenstadtteil, jetzt haben die Grünen das Klischee, dass sie ja eigentlich so eine Innenstadtpartei wären. Wird Regensburg dann wirklich einfach für mich, weil dann kann ich nicht groß mit dem Auto fahren, ich finde keinen Parkplatz, es wird nur Politik für die Innenstadt gemacht.
Ja, das ist, danke für das Klischee, das kann ich das mal gleich widerlegen. Also auf keinen Fall machen wir nur Politik für die Innenstadt. Wir haben sogar für die verschiedenen Stadtteile eigene Flyer gemacht, was auch wieder natürlich ein relativ großer Aufwand ist. Aber was uns wichtig war, um zu zeigen, dass wir eben wirklich, weil wir so viel immer über die Altstadt reden, auch in der öffentlichen Debatte. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir zum Beispiel die Altstadt verkehrsberuhigen. Aber die Altstadt ist halt nicht alles in Regensburg. Und genau das zu sagen, wir wissen auch in den verschiedenen Stadtteilen, wo da der Schuh drückt und wir haben überall Ideen. Deswegen haben wir uns eben auch den Aufwand gemacht, wirklich auch für die verschiedenen, also jetzt nicht für jeden kleinen Stadtteil, aber wir haben eben für verschiedene Gebiete in Regensburg einen eigenen Flyer gemacht und natürlich haben wir da auch wichtige Ideen, weil ich finde es wichtig, die Menschen leben da. dass sie zum Beispiel bei sich in ihrem Stadtteil einkaufen gehen können, dass es nicht wahnsinnig weit ist bis zur nächsten Arztpraxis, dass der Bus oft genug fährt. Und das trifft die Stadtteile ja viel mehr als die Altstadt, wo ja wirklich vieles ohnehin schon fußläufig da ist.
Wir schauen uns ja auch so ein bisschen in dem Projekt Wahlkämpfe an. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also sie sitzen dann, keine Ahnung, im Wahlkampfteam und verteilen es dann aufeinander und dann sind irgendwie zwei Personen zuständig, einen eigenen Flyer für Burg Waiting zu schreiben mit eigenen Punkten. Oder wie läuft
ja,
denn sowas
das,
ab?
Ja, das war in dem Fall, war das federführend eine Person, die gar nicht in unserem Wahlkampfteam drin ist, die aber eben auch relativ weit vorne auf unsere Liste kandidiert. Also ich meine, wir sind ja nicht nur das Wahlkampfteam, wir sind ja sehr viele Leute, die da engagiert sind. Wir haben ja viele Leute, die kandidieren und die sich auch wirklich einsetzen. Und diese Person hat das koordiniert und auch gelayoutet und alles. Und dann hat jemand wahrscheinlich auch die gleiche Person, das muss ich mal überlegen, oder ich glaube, das haben wir dann diskutiert, wie wir die Gebiete einteilen sozusagen, dass wir jetzt nicht 20 verschiedene oder 16 verschiedene oder was Flyer drucken müssen, sondern dass das dann auch schaffbar ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, 5 oder 6, aber das weiß ich gar nicht auswendig. Und den Inhalt haben dann die Kandidierenden, die in diesen Stadtteilen wohnen, beigesteuert. Also wir haben es natürlich dann nochmal abgestimmt, aber im Prinzip sind das diejenigen, die in den Stadtteilen wohnen. Also man sieht dann da, also die Hälfte von dem Stadtteil, von dem Flyer ist sozusagen, das sind unsere wichtigsten Ziele für den Stadtteil oder die Region, und die andere Hälfte ist, und diese Personen, die in dem Stadtteil wohnen, kandidieren auf unsere Liste.
Sie wohnen ja selber, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Konradsiedlung. Da sind die Wahlergebnisse für die Grünen jetzt nicht die besten in Regensburg, ich sag's mal so. Was steht dann beispielsweise in diesem Flyer oder generell, was haben Sie so als politische Vorstellung, was könnten jetzt die Grünen für die Konradsiedlung zum Beispiel tun?
Also wir haben einen Flyer für Regensburg Nord, weil für die Konradsiedlung alleine, dann, wenn wir es so kleinteilig gemacht hätten, dann wäre einfach insgesamt die Zahl der Flyer sehr, sehr groß geworden.
Also irgendwie auch dann Sallern.
Aber genau, wir haben Regensburg Nord insgesamt, da steht zum Beispiel drin, dass die Albert-Schweitzer-Realschule dringend saniert gehört. Da steht drin, dass die ÖPNV-Anbindung an die Innenstadt sehr viel besser werden muss, weil wir einfach, also da haben wir einfach in Regensburg Nord das ganz große Problem, dass die Busse halt nicht über die Donau drüber kommen im Prinzip. Also wir haben da immer eine riesen Engstelle an der Nibelungenbrücke und da brauchen wir eine Verbesserung. Also deswegen wäre gerade für Regensburg Nord natürlich die Stadtbahn super gewesen. Und der Holzgartensteg steht da drin, der ist natürlich auch für Regensburg Nord verkehrstechnisch sehr wichtig.
Den wollen ja mittlerweile auch alle.
Den wollen mittlerweile alle, genau. Schon ein erster Erfolg bereits vor der Wahl. Was steht noch drin? Flächen für Jugendliche zum Beispiel. Also es gibt da auch viel zu wenig in Regensburg Nord, wo die Möglichkeiten haben, dass sie sich auch treffen können, jetzt abseits vom Regenufer.
Jetzt zu Ihnen persönlich. Sie sitzen ja seit 2024 im Regensburger Stadtrat, sind da nachgerückt, sind damit auch quasi eine der Jüngsten, wenn man es von der Zeit, aber ich glaube auch vom Alter.
Ja, vom Alter, also ich bin Ü40, wir haben auch ein paar Leute U40 noch im Stadtrat.
Aber sehr viel mehr sind es
aber
dann
aber sehr viel
auch
mehr
nicht.
Auch Ältere, ja.
Das heißt, Sie sind ja schon recht frisch im Stadtrat, haben den Stadtrat dann auch nochmal quasi als Neuling in Anführungszeichen erlebt. Wo Sie in den Stadtrat gekommen sind, war eigentlich alles so, wie Sie es erwartet haben? Oder dachten Sie sich, boah, also wenn ich dann Oberbürgermeisterin in 2 Jahren werde, dann muss hier einiges verändert werden?
Also, dass ich Oberbürgermeisterin werden will, das habe ich mir schon vorher überlegt, nicht erst, als ich in den Stadtrat gekommen bin. Und es war jetzt natürlich auch nicht insofern ganz neu für mich, weil ich ja vorher im Kreisvorstand einige Jahre war und wir eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit haben zwischen der Partei und der Fraktion. Also ich bin auch oft sowieso in der Fraktionssitzung gewesen zum Beispiel. Ich habe ja natürlich die Themen zu einem großen Teil sowieso mitbekommen und eben auch mit zum Teil mitdiskutiert. Und überrascht war ich schon, aber eigentlich über andere Sachen, gar nicht so sehr über die Sitzungen, sondern eher das Ganze, was auch noch mit dran hängt. Also dieses, ich sag mal, Promitum, dass man dann extra begrüßt wird auf Veranstaltungen, dieses Honorationtum im Prinzip, was schon offenbar mit diesem Amt so ein bisschen einhergeht. Das hat mich schon überrascht, weil das ist jetzt nichts, was so aus meinem bisherigen Leben, was ich bisher da gekannt habe. Aber es gibt natürlich Dinge, die ich anders machen will, klar. Also sonst müsste ich ja nicht antreten. Also das ist zum Teil, es ist die Sitzungsleitung, aber es ist vor allem auch vieles, was einfach zwischen den Sitzungen passiert. Also dass man mit einem wichtigen Entwurf in eine Sitzung reingeht, ohne vorher zu wissen, ob man eine Mehrheit findet, finde ich nicht so ideal.
Ich habe mit Stefan Aigner in der ersten Folge gesprochen und der vertritt ja die These, dass es, dass die Grünen sich 2020 bei den Koalitionsverhandlungen maximal verpokert haben und das auch für die Stadt besser gewesen wäre, wenn die Grünen einfach gesagt hätten, okay, wir koalieren mit SPD und CSU. Das hätte ja zusammen eine Mehrheit ergeben. Und dann sind wir ja in eine Situation gekommen, in der eine sehr konservative Mehrheit in Regensburg zusammengeschustert wurde. Die hat dann auch nicht bis zum Ende gehalten und daraus ist dann auch irgendwie so ein bisschen die Situation entstanden, wie sie jetzt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da ist dann irgendwie die Oberbürgermeisterin schuld oder die CSU, dass es dann so lief, wie es lief. Aber wäre es eigentlich nicht für Regensburg besser gewesen, wenn die Grünen gesagt hätten, okay, wir gehen in die Koalition und dann schlucken wir ein paar Kröten, aber irgendwie haben wir dann ein stabiles Bündnis?
Das ist so ein bisschen hätte, das weiß man natürlich nicht, wie es gelaufen wäre. Also mir ist schon aufgefallen, dass jetzt seit die Koalition auseinandergegangen ist, ich den Eindruck habe, dass sehr viel mehr vorangegangen ist im Stadtrat, als in der Zeit, wo es man eigentlich denken sollte, es geht in der Koalition leichter, als in der Zeit, wo die noch eine Koalition waren. Also plötzlich sind Hauptradrouten zumindest mal markiert und da gibt es ein paar Sachen, wo es einfach, ich das Gefühl hatte, die haben sich ja nur noch gegenseitig bekämpft eigentlich in der Koalition. Und ob das anders gewesen wäre, wenn wir auch mit drin gewesen wären, ich weiß es nicht. Also wir haben ja auch damals, oder die Kolleginnen und Kollegen haben ja damals auch schon dieses Thema wechselnde Mehrheiten zumindest ins Spiel gebracht und gesagt, das könnte doch auch funktionieren in Regensburg. Aber das ja wollte die Oberbürgermeisterin damals nicht ausprobieren. Ich denke, also das muss man auch verstehen, finde ich, weil da war ja gerade Corona. Niemand wusste irgendwie, was wohin geht und dass sie dann in der Situation lieber eine schwierige Mehrheit und dafür eine feste. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, weil ich denke, viele Probleme, die jetzt in dieser Koalition waren, die wären ja jetzt auch nicht einfach verschwunden, nur weil wir noch mit dabei gewesen wären. Und wir hatten schon auch ein bisschen, vielleicht an der Stelle muss man sagen, vielleicht auch ein bisschen gutgläubig, schon auch ein bisschen die Hoffnung, dass der Koalitionsvertrag am Ende zumindest in großen Teilen umgesetzt wird und dass sich die Koalition an diesem Koalitionsvertrag orientiert. Der Koalitionsvertrag war ja gar nicht so schlecht. Also klar wäre das jetzt kein Grund zu sagen, wir gehen jetzt deswegen in die Opposition. Aber ja, sondern das waren ja einfach die konkreten Themen, die an denen es nicht geklappt hat. Und das war aber dann schon auch überraschend. Und ich denke, wenn wir dann mit denen zusammen viel Arbeit in einen gemeinsamen Koalitionsvertrag gesteckt hätten, beziehungsweise ist ja schon wahnsinnig viel Arbeit auch von unserer Seite da reingeflossen in den Koalitionsvertrag, der dann am Ende mehr oder weniger übernommen wurde.
Habe ich jetzt öfter gehört. Ich habe den erst verhandelten Koalitionsvertrag nie gesehen, aber es wurde mir jetzt schon mehrmals von
Beteiligten. Also ich habe den vorher auch nicht gesehen, aber ja. Ich meine, ich sehe natürlich auch, dass die Überschneidung zu unserem eigenen Wahlprogramm relativ hoch war, also überraschend hoch, vor allem dafür, dass wir selber nicht in der Koalition drin waren. Jetzt muss ich aber kurz mich mal erinnern, was die Frage war, ob es anders gewesen wäre oder ob das jetzt ein Fehler war. Das lässt sich im Nachhinein einfach auch nicht mehr sagen. Also ich denke, wo schon die Einschätzung richtig war an der Stelle, ist, dass man, dass die CSU kein verlässlicher Partner war. Und das hat schon, also das eine waren natürlich die inhaltlichen Themen, die dagegen gesprochen haben, wo einfach ein paar waren, die wirklich wehgetan hätten, wo man jetzt diskutieren kann, hätte sich das gelohnt, da irgendwie das zu schlucken oder nicht. Aber das andere war schon auch diese Frage, wie gut funktioniert da die Zusammenarbeit? Und da habe ich den Eindruck, dass das Gefühl auf jeden Fall richtig war.
Sie waren ja in der letzten Periode auf dem Papier die größte Oppositionsfraktion. Manche würden sagen, das war die CSU.
Eigentlich waren wir die zweitgrößte Oppositionsfraktion.
Aber ich meine, wenn Sie so anschauen, was in Regensburg die letzten 5, 6 Jahre erreicht wurde oder auch nicht erreicht wurde. Aber wenn Sie mal quasi das Glas halb voll sehen, was waren so drei Punkte, wo Sie sagen, das ist richtig gut in den letzten Jahren in Regensburg gelaufen und das hat auch die Koalition oder die jetzige Oberbürgermeisterin gut gemacht?
Die Koalition noch, das ist natürlich, also was zum Beispiel gut ist, ist, dass man am Bahnhof nicht mehr mit dem Auto direkt davor durchfahren kann, sondern nur noch dahinter und da vorne sozusagen nur anfahren und in die gleiche Richtung wieder zurückfahren kann. Das hat, finde ich, einen Riesenunterschied gemacht, auch wenn es noch nicht so ist, wie ich denke, dass es sein sollte vor dem Bahnhof. Das ist immer noch nicht einladend, wenn jetzt jemand neu nach Regensburg kommt, aber es ist nicht so abschreckend, wie es vorher war. Da war ja das reinste Verkehrschaos. Also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, die passiert ist. Jetzt hatte ich vorhin die Hauptradrouten, die zumindest zum Teil schon markiert sind, das aber erst danach passiert. Ja, ich meine, es sind auch ein paar Anträge jetzt von uns durchgegangen. Das sind natürlich die Sachen, die mir jetzt zuerst einfallen. Zum Beispiel, was ich gut finde, ist die Beschlussnachverfolgung, die wir jetzt haben. Das klingt ein bisschen technisch, aber da geht es darum, wie überprüft wird, dass die Sachen, die der Stadtrat beschließt, auch wirklich umgesetzt werden. Weil die Verwaltung hat ja dann einen Auftrag, das zu machen, was der Stadtrat beschlossen hat. Und das, ja, da gab es immer so ein gewisses Misstrauen, dass das verschleppt wird und dann doch nicht passiert und so weiter. Und wir haben das jetzt in ein paar Ausschüssen ausprobiert und es kam eben dann raus, dass der allergrößte Teil auch im Zeitplan umgesetzt worden ist in diesen Ausschüssen. Und daraufhin ist dann beschlossen worden, dass wir das jetzt auf fast alle Ausschüsse ausweiten, also auf alle, wo es Sinn macht.
Da gibt es quasi so ein Ampelsystem, glaube ich, ist es.
Genau.
Ja.
Und dann gibt es dann einmal im Jahr einen Bericht, wo man dann sieht, bei den Beschlüssen, die der Ausschuss gemacht hat und die eben noch nicht abgeschlossen waren, wie steht's da mit der Umsetzung? Und das war halt für uns gut, weil wir halt das Vertrauen natürlich haben oder diejenigen, die das Vertrauen nicht hatten, dass die Sachen auch umgesetzt werden. Aber es ist natürlich auch die Verwaltung super, weil das ist ja für die auch nicht schön, wenn es heißt, ihr verschleppt das nur und ihr setzt das gar nicht um und so weiter, weil sie einfach zeigen können, dass sie das auch abarbeiten.
Ich habe mir Ihr Wahlprogramm schon, als es rausgekommen ist, angeschaut, natürlich jetzt auch zur Vorbereitung dieses Gespräches. Ich muss lobend sagen, dass es sehr ausgiebig ist.
Also wir haben ja, die Grünen haben ein Wahlprogramm, das sozusagen das Ausführliche. Und dann habe ich noch ein eigenes, was deutlich abgespeckter ist, wo es nochmal genauer darum geht, was jetzt meine Schwerpunkte sind und was die Leute erwartet, wenn sie mich wählen. Weil es ja nochmal ein Unterschied ist, dann ich bin ja als Person trotzdem nicht deckungsgleich mit der Partei.
Dieses kurze Wahlprogramm ist wahrscheinlich gerade für Menschen, die halt so sich peripher mit Politik beschäftigen, ganz gut. Für mich persönlich ist natürlich dann für das Format ist genial, wenn man so ein, ich glaube, 84-Seiten-Wahlprogramm hat. Das ist auch bei der Brücke recht lang geworden. Da hatte ich jetzt bei der SPD und bei der CSU ein bisschen mehr Probleme, jetzt mal zu finden, was irgendwie konkrete Forderungen sind oder wie einfach Ideen auch für diese Stadt ausschauen.
Darf ich kurz an der Stelle Werbung machen? Wir haben nämlich über 84 Seiten, das klingt so abschreckend, wir haben auch einen Chatbot, da kann man ganz speziell nachfragen, was wollen denn die Grünen machen für Jugendliche oder sowas. Und dann kriegt man einfach genau diese Auszüge aus dem Wahlprogramm vom Chatbot geliefert. Also bitte reingucken, nicht abschrecken lassen.
Ich werde das Ganze auch verlinken.
Danke.
Zum Chatbot komme ich gleich noch. Jetzt noch zu den 84 Seiten. Ich habe das in einem Blogartikel so überschrieben, dass die Grünen von der Utopie zum Pragmatismus gekommen sind. Also, dass man 2020 noch so ein klassisches Wünsch-dir-was gemacht hat und irgendwie alles reingeschrieben hat, was man sich in der Utopie irgendwie für Regensburg vorstellen kann. Und es dieses Mal, also manche würden immer noch sagen, das Ganze ist nicht umsetzbar, aber ich persönlich habe das jetzt schon so gelesen, dass ich erkennen kann, wie irgendwie so eine Zeitschiene aussehen könnte, wo Sachen nacheinander erledigt werden. Das muss man schon sagen. Und es hat natürlich einfach einen riesigen Änderungsanspruch. Also man hat schon sehr viele Punkte, wo man sagt, das möchte ich ganz konkret anders machen, das möchte ich anders machen.
Aber es gibt auch viele Dinge, wo wir geschrieben haben, die möchten wir beibehalten oder stärken. Also wir wollen nicht alles anders machen. Das muss man schon dazu sagen. Wir haben auch Sachen aufgeführt, die wir bereits gut finden und stärken wollen.
Wie läuft dann aber sowas ab intern? Also so 84 Seiten schreiben sich nicht von alleine. Hat man dann einfach alle Anträge, die man so gestellt hat, einfach in den Chatbot reingeschmissen und irgendwie dann ist das Wahlprogramm entstanden? Wie passiert sowas?
Umgekehrt, der Chatbot, der hat das Wahlprogramm zu fressen gekriegt und kann jetzt seither antworten. Also der hat das Wahlprogramm und noch ein paar zusätzliche Sachen wie Anträge oder sowas zu gefüttert bekommen, damit er Fragen beantworten kann. Das Wahlprogramm, die Schwierigkeit ist nicht, 84 Seiten zusammenzukriegen. Von der Menge her, die Schwierigkeit ist eher, dass es nicht noch mehr wird. Und wir haben dann einen ganz langen Prozess gehabt für das Wahlprogramm. Jetzt muss ich gerade überlegen, 1,5 Jahre im Voraus oder sowas. Ungefähr von der Größenordnung her. Und wir haben ja viele Mitglieder, die sich thematisch einbringen. Also es ist ja auch, die Parteien sind ja da verschieden organisiert. Die einen, die sind eher, sagen wir mal, in Ortsgruppen organisiert und wir sind eher inhaltlich organisiert. Also wir haben Arbeitskreise zu verschiedenen Themen und da die Mitglieder, die eben an dem Thema arbeiten möchten, die treffen sich dann in diesen Arbeitskreisen selbst organisiert und arbeiten zu irgendwelchen Themen. Und im Prinzip haben wir eigentlich dadurch ja auch ein wahnsinnig großes Schwarmwissen bei uns in der Partei und haben dann in so einer Art Kerngruppe uns überlegt, wie soll das Wahlprogramm aufgebaut sein? Wie wollen wir die Kapitel zuschneiden sozusagen? Dann hatten wir 2 Veranstaltungen, eine öffentliche, wo die ganze Stadtgesellschaft eingeladen war, zu sagen, was sie sich wünschen für Regensburg, und dann noch eine interne, wo wir Ideen gesammelt und geclustert haben und so weiter. Und wir haben natürlich auch geschaut, was ist noch übrig vom alten Wahlprogramm und so weiter. Und das ist dann alles mit eingeflossen und dann gab es Verantwortliche für die einzelnen Kapitel und dann Schreibgruppen, also wie so ein inhaltlicher Arbeitskreis, die sich getroffen haben dann für die einzelnen Kapitel, und dann hatten die eine genaue Vorgabe, auch wie die Struktur aussehen muss von dem Kapitel und wie viel sie höchstens schreiben dürfen. Und sind da diese Entwürfe rausgekommen und dann hatten wir 2 Mitgliederversammlungen, wo wir das abgestimmt haben. Also eine, wo es wirklich noch ganz viele inhaltliche Änderungsanträge und so weiter gab, wo wir uns dann wirklich auf die inhaltlichen Leitlinien beschränkt haben. Und wir haben natürlich auch viele Sachen rausgeschmissen, einfach weil es zu lang geworden wäre, die wir auch gerne noch mit aufgeführt hätten, weil wir sie auch wichtig finden. Und zwischen diesen beiden Versammlungen gab es nochmal so ein Redaktionsteam, was dafür gesorgt hat, weil natürlich die Sprache dann völlig verschieden war in den Kapiteln. Und das war auch nochmal wahnsinnig viel Arbeit. Da bin ich sehr froh. Also vielen Dank an diejenigen, die das gemacht haben, für eure Arbeit, weil jetzt denke ich, dass es schon einigermaßen ein Text ist oder dass es wirklich ein Text ist, den man so am Stück lesen kann, wo man es nicht sieht, dass das verschiedene geschrieben haben. Und über den letztendlichen Text haben wir dann eben nochmal jetzt Ende letzten Jahres im Herbst irgendwann auch nochmal in der Mitgliederversammlung abgestimmt. Aber ja, daran merkt man, also wir haben hohe inhaltliche Ansprüche in dem Sinne, dass das Programm für uns natürlich eine sehr hohe Rolle spielt.
Es grenzt sich zumindest sehr von den anderen ab, das muss man schon sagen.
Aber es macht auch Spaß, das muss man schon sagen. Also ich meine, man kann ja nicht, wenn man Politik macht, muss man ja auch wissen, wo man hin will. Und dann alle paar Jahre mal diese Phase zu haben, wo man sich das nochmal überlegt, ist die Richtung, in die ich gehen will, ist die noch richtig? Ist das noch dieselbe, in die ich vor 6 Jahren gehen wollte? Was hat sich geändert seither? Also das finde ich auch wahnsinnig wertvoll, also auch selber, um die Politik zu machen.
Bevor wir jetzt in die Inhalte reinstarten, machen wir die klassische Ja- oder Nein-Runde. Die erste Frage: Soll die Saarlander Regenbrücke gebaut werden?
Nein.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Ja, würde ich gerne differenziert antworten. Ich finde ja, aber es sollte von der Bürgerschaft ausgehen.
Soll Regensburg in der kommenden Wahlperiode zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Was heißt groß? Also ja.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Ja.
Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
Nein, auf keinen Fall.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Würde ich auch gerne differenziert antworten. Soll ich das gleich machen oder nachher? Nein, aber ich glaube, dass es Stellen gibt, wo man Verbesserungsbedarf hat. Ich glaube, dass es Stellen gibt, wo man was verkleinern kann, aber an anderen Stellen fehlt es. Insofern würde ich jetzt das nicht so pauschal sagen.
Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Ja, nein.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Nein.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Das Baulandmodell ja, aber das Ersatzmodell müssen wir ändern.
Soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen?
Nein.
Soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Ja.
Haben wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg?
Ja, da habe ich mich gefragt, was heißt das mit dem Stadtbild? Also im Sinne von Herrn Merz, nein, aber wir haben andere Probleme mit unserem Stadtbild. Also zum Beispiel zu wenig Grün, zu wenig Wasser, zu viele gefährliche Situationen im Verkehr.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Ja.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Nein.
Soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Da ist auch die Frage, wofür? Also einfach um, also als sogenannte Sicherheitsmaßnahme, glaube ich nicht, dass Videoüberwachung was bringt. Was aber im Gespräch war, war im Zuge von der Verkehrsberuhigung Altstadt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Zugangsbeschränkung per Video zu machen. Also dass, wenn jemand da reinfährt, der das nicht darf, dass er automatisch eine Rechnung kriegt. Da gibt es aktuell keine Genehmigung für, aber das würde ich schon unterstützen, weil es wahnsinnig Arbeitskraft einsparen würde.
Dann können wir vielleicht mit den Punkten mal starten, wo Sie nochmal differenzieren wollten.
Genau.
Also wir haben zum einen die Stadtbahn. Es ist ja so, die Stadtbahn wurde ja eigentlich von allen Parteien in Regensburg gewollt. Dann irgendwann wollten es die CSU und die Freien Wähler und die AfD sowieso nicht, beziehungsweise nicht mehr. Und die Bürger haben es in einem Bürgerentscheid abgelehnt. Jetzt gibt es da ja verschiedene Positionen. Also die einen, die sagen, dieses Votum bindet uns jetzt auf Jahre. Wir müssen dem Bürgerwillen irgendwie entsprechen. Andere, die sagen, gut, wir sollten das Projekt einfach nochmal anders planen oder irgendwie anders ausgestalten. Und Sie haben da ja schon, soweit ich das verstehe, so eine Mittelposition. Vielleicht können
ja,
Sie
ich habe da wirklich zwei Herzen in meiner Brust, weil ich bin ein riesiger Stadtbahn-Fan. Also ich habe mich auch in dieser AG Stadtbahn, die es gab, also wo sich verschiedene Gruppen und auch Parteien zusammengeschlossen haben, habe ich mich da eben in meiner damaligen Funktion als Kreisvorsitzende von den Grünen und auch einfach, weil mir das Thema so wichtig war, in dieser AG Stadtbahn mit eingebracht, die ja Werbung für die Stadtbahn gemacht hat, was in meinen Augen schon auch Aufgabe der Verwaltung gewesen wäre und es leider nur zum Teil gemacht hat. Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass es das beste System wäre für Regensburg oder zumindest für Teile. Jetzt natürlich nicht, das heißt ja nicht, dass wir jeden Bus durch eine Straßenbahn ersetzen. Das macht ja auch keine andere Stadt, sondern es geht ja immer nur um die stark frequentierten, Linien. Und das größte Problem, was wir in Regensburg haben, ist diese Nord-Süd-Achse. Da haben wir, also das fängt an eigentlich schon hier oben. Wir sitzen jetzt im Gewerbepark und das geht ja eigentlich da ab dem Alex-Center schon ganz extrem los. Also wie man die Leute überhaupt über die Nibelungenbrücke und über die Donau bekommt. Und auch, wenn ich jetzt noch weiter gucke, bei uns im Norden zum Beispiel, also in der Konrad-Siedlung, wenn man wirklich guckt morgens, die Busse, mit denen die Kinder in die Schule fahren, die sind so voll, dass manchmal nicht alle reinpassen. Und das, da muss man was machen. Das ist, denke ich, klar. Und auch, dass wir einfach jetzt an so einer Leistungsgrenze sind mit dem Nahverkehr in Regensburg. Es wird insgesamt der Verkehr mehr. Und wenn wir aber wollen, dass insgesamt der öffentliche Nahverkehr oder überhaupt die umweltfreundlichen Verkehrsmittel insgesamt einen größeren Anteil einnehmen, dann können wir das ja nur schaffen, wenn wir den Leuten ein gutes Angebot machen. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, zu sagen, wir machen jetzt alles total schlimm fürs Autofahren. Ich habe ja vorhin gesagt, ich will Regensburg einfach machen, ja. Ich will nicht, dass sich die Autofahrer ärgern und deswegen ein anderes Verkehrsmittel nehmen. Ich will, dass es angenehm und bequem ist, ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen, sodass man dann gerne umsteigt und freiwillig umsteigt. Aber da brauchen wir halt das gute Angebot dafür und das haben wir aktuell nicht. Und in die Straßenbahn würden halt dreimal so viele Leute reinpassen wie in so einen normalen Gelenkbus. Man kann dann auch zwei Straßenbahnen auch hintereinander hängen, wenn man jetzt wirklich Stoßzeiten hat. Also man hätte einfach die Möglichkeit, diese vielen Menschen zu transportieren, abgesehen davon, dass es bequemer zum Fahren ist, dass man viel schneller ein- und aussteigen kann, dass die Haltestellen barrierefrei sind und das alles, ja. Dass man nicht im Stau steht an den meisten Stellen, weil man ein eigenes Gleis hat und so. Also diese ganzen anderen Vorteile kommen ja noch dazu. Aber ich denke, das Größte ist wirklich, dass man die Mengen an Menschen transportiert bekommt. Und das Gleiche ist, wenn man Das zieht sich hoch bis zur Uni und Uniklinik. Also ich meine, wer morgens vor Vorlesungsbeginn am Hauptbahnhof mal an der Bushaltestelle steht, weiß ganz genau, was da gemeint ist. Und da wäre das einfach das Beste, was wir machen können. Ich finde es aber trotzdem, obwohl ich so vehement überzeugt davon bin, dass es das Richtige ist, bin ich halt auch ein Fan davon, dass man, wenn man jetzt eine Abstimmung gemacht hat, dass man sich auch an das Ergebnis hält. Ich meine, dafür haben wir halt solche Abstimmungen. Und auch wenn es jetzt formal nur für ein Jahr bindend ist, kann ich mir vorstellen, dass viele das nicht so witzig fänden, wenn man das jetzt einfach übergeht. Deswegen finde ich das schon richtig zu sagen, wir gucken uns jetzt mal an, ob man mit einem höherwertigen Bussystem wenigstens einen Schritt weit kommt. Also wir wissen natürlich auch jetzt, wenn man so einen höherwertigen Bus hätte, mit besseren Türen und besseren Haltestellen und Doppelgelenkbus und so weiter, wo auch ein paar mehr Leute reinpassen, aber nicht so viele wie eine Straßenbahn, dann ist es nicht so gut wie eine Straßenbahn, aber besser wie das, was wir jetzt haben. Und dass wir uns das mal angucken, auch was das kosten würde, wie lange das dauern würde, das umzusetzen, das finde ich auf jeden Fall richtig, weil dann hat man auch einfach eine Entscheidungsgrundlage, um zu gucken, wie man weitermacht.
Aber verstehe ich dann Ihre Position so richtig? Also wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, wird es mit Ihnen in diesen 6 Jahren quasi keinen proaktiven Vorstoß geben, die Stadtbahn aufs Gleis zu setzen. Aber Sie appellieren eigentlich an die Bürger zu sagen, initiiert einen Bürgerentscheid und gewinnt diesen Bürgerentscheid. Und
das, also das wäre natürlich das Allerbeste sozusagen. Aber ich würde mir schon auch vorbehalten, wenn wir uns das jetzt anschauen mit den Bussen und merken, wir zahlen mehr und kriegen weniger, dass wir dann die Debatte auch öffentlich nochmal aufmachen. Aber man kann es nicht gegen die Bürgerschaft machen.
Dann ein ganz zentraler Punkt aus meiner Perspektive in diesem Wahlkampf ist eigentlich die Haushaltslage der Stadt. Wir haben ja bis 2028 prognostiziert eine Lücke von 60 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt, also in dem Haushalt, in dem eigentlich so die laufenden Ausgaben so einer Verwaltung entstehen. Ich habe Ihren Chatbot gefragt, wie man denn diese 60-Millionen-Lücke schließen will als Grüne. Der konnte mir da jetzt noch nicht viel sagen, weil einfach im Programm das natürlich auch nicht so ganz drinnen steht. Ich habe natürlich auch bei den anderen Parteien geschaut. Irgendwie finde ich auf dem Markt der Parteien gerade gar kein Angebot, um diese Lücke irgendwie zu schließen. Noch am ehesten bei der FDP, die halt pauschal einfach in allen Bereichen außer dem Schulbereich kürzen möchte. Ich glaube, um 5% steht es drinnen. Wie wollen Sie als Oberbürgermeisterin diese Lücke von 60 Millionen schließen? Ich meine, die Wirtschaft kann sich nochmal anders entwickeln. Das ist klar, wenn irgendwie Deutschland wieder ein Boom ist und Regensburg wieder massiv wächst, auch bei den Gewerbesteuern, dann löst sich das Problem. Aber davon ist ja gerade nicht auszugehen.
Genau, das ist, also zum einen, ich würde kurz nochmal zurückkommen auf die Frage, die wir auch hatten zur Größe der Verwaltung. Da habe ich Nein gesagt, also darauf die pauschal zu verkleinern, weil zum einen das mir und uns wichtig ist, dass die Stadt eben nicht ganz viele Dinge extern vergibt an Dienstleister, wo zum Beispiel dann kein Tarifvertrag gilt und wo es vielleicht weniger Arbeitnehmerrechte gibt, wo die Leute schlechter bezahlt sind, weil ich schon finde, die Leute, die für uns, für die Stadt, für die Allgemeinheit arbeiten, die sollen auch anständige Bedingungen haben und anständig bezahlt werden. Und natürlich kostet es dann auch die Stadt, aber ich finde, das Geld einzusparen auf Kosten der Menschen, die die Arbeit machen, auch nicht anständig. Ich bin schon überzeugt, dass man an vielen Stellen in der Verwaltung auch noch was einsparen kann, weil die Abläufe zum Teil echt unnötig kompliziert sind. Also wenn da die Digitalisierung von der Verwaltung anschaut, da gibt es ja Rankings, wo wir gar nicht schlechter stehen als Regensburg. Diese Rankings, die schauen sich aber an, sozusagen, wie digital ist es für mich als Bürgerin? Und zum einen ist es eben nur dieser, sagen wir mal, Consumer-Facing-Anteil von der Digitalisierung. Zum anderen, naja, wenn halt andere vielleicht noch schlechter sind, heißt das, ist es auch nicht unbedingt ein Grund, sich nicht verbessern zu wollen, ja. Aber intern haben wir halt schon noch sehr viel zu machen. Also gerade was, in welcher Form Akten vorliegen, einheitliche Datenformate, Prozesse, die nicht mehr auf Papier und Formulare und Stempel ausgelegt sind, sondern wirklich auch digital funktionieren. Also auch vom Ablauf her, nicht nur von den Tools her. Da haben wir noch viel zu tun und da denke ich, müssen wir wirklich mehr Tempo reinbringen und gucken, dass wir da einfach schnell besser werden. Und da die Verwaltung, sag mal, auf das Niveau der heutigen Zeit heben. Also die ist in manchen Stellen wirklich mehrere Jahrzehnte zurück.
Vielleicht, wenn wir da ganz kurz bleiben, bevor wir auf den Haushalt blicken, weil ich den Punkt jetzt ganz interessant finde. Sie arbeiten ja selber in der IT-Branche, kann man so Pi mal Daumen sagen. Also zumindest machen Sie was mit Cybersecurity und so eine kleine Anbindung ist da dann trotzdem da zu dem Thema. Jetzt, als Sie bei mir im Büro reingeschaut haben, haben Sie gesagt, dass man hier ja irgendwie auch keinen Schrank sieht. Also es ist alles ein bisschen karg. Es liegt daran, dass hier einfach kein einziges Blatt Papier in diesem Raum ist, weil alles über den Laptop bei mir geschieht. Und das kann man nicht immer so umsetzen. Auch in der Verwaltung muss es mal ein Blatt Papier geben. Das ist dann irgendwie die Realität. Aber ich habe gerade den Eindruck, wenn ich so auf die Stadtverwaltung blicke, dass Digitalisierung oft bedeutet, dass man so, ja, wie soll ich sagen, so Leuchtturmprojekte hat, also Smart City beispielsweise, was tolle Sachen produziert, aber wo ich gerade nicht groß im Alltag erlebe, dass da irgendwas adaptiert wird, so in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Oder auch in den ganzen Rankings, was alles digitalisiert wurde für den Bürger, dann sind schon Sachen dabei, die im Einzelfall wahrscheinlich auch ganz gut sind, aber irgendwie so eine Entlastung im Alltag spürt man dann trotzdem nicht. Wie würden Sie als Oberbürgermeisterin die Verwaltung digitalisieren? Gibt es da konkrete Projekte, wo Sie sagen, wenn ich Oberbürgermeisterin bin, dann werden wir das auf jeden Fall umsetzen?
Also da muss ich gar nicht die Oberbürgermeisterin persönlich drum kümmern, weil es natürlich da in der Verwaltung Leute gibt, die diesen im Prinzip den Plan haben und da eins nach dem anderen durcharbeiten. Aber was denen, glaube ich, hilft, ist wirklich die Unterstützung zu haben von oben, dass das jetzt auch wirklich gemacht werden muss, weil natürlich nicht jeder da immer Lust drauf hat, auch damit zu machen. Aber den Plan gibt es. Es gibt ja auch schon Bereiche, die ja bereits, da umgestellt sind. Aber die Frage ist jetzt, wie schnell dauert das oder wie lange geht das, bis wir das flächendeckend haben und bis wirklich auch alle Ämter miteinander dann, ohne technische Brüche zwischen den verschiedenen Tools miteinander zusammenarbeiten können. Ich möchte noch mal kurz zu dem, was wir eigentlich gerade hatten, nämlich das mit dem Geld. Deswegen wollte ich nur sagen, an einigen Stellen wird auch Arbeit gemacht, die ich jetzt nicht finde, dass jemand machen sollte. Also ich habe zum Beispiel das Beispiel gehört neulich, das hat mich schon auch ein bisschen schockiert, dass es so kleinteilig ist. Wenn man eine geförderte Jugendreise macht und dann, also mit Jugendlichen, und dann muss man hinterher dann abrechnen, was man ausgegeben hat und so weiter. Und da war das Beispiel eben, dass da auch Getränke gab und nicht alle Pfandflaschen zurückgekommen sind hinterher. Und dann mussten die für jede nicht zurückgekommene Pfandflasche ein Formular ausfüllen mit einer Begründung, warum sie diese Pfandflasche nicht zurückgegeben haben. Weil das hätte sich ja jemand irgendwie, keine Ahnung, in die eigene Tasche stecken können oder sowas. Und da denke ich halt, das ist weder die Zeit wert von der ehrenamtlichen Person, die dieses Formular ausfüllt, noch ist es die Zeit wert von der Person in der Verwaltung, die das überprüft. Und ich meine, klar muss man schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, aber ein bisschen der Verhältnismäßigkeit brauchen wir halt auch. Und da gibt es, glaube ich, an ein paar Stellen auch Dinge, die man vereinfachen kann, was jetzt gar nicht mal nur im digitalen Bereich ist, aber auch darüber hinaus. Aber eben an anderen Stellen wissen wir eben auch, dass es an Personal fehlt. Und deswegen, wie das dann insgesamt sich ausgeht, weiß ich nicht. Und das Thema mit den Einstellungen vorhin, ob Einstellungsstopp auf gar keinen Fall, weil wir haben nämlich das Problem, dass ganz viele Leute jetzt in Rente gehen werden in den nächsten Jahren und die Arbeit ist ja noch da. Also selbst wenn man jetzt sagt, was ich bei zwei Leuten, die Arbeit muss nicht mehr unbedingt gemacht werden, dann ist vielleicht bei fünf anderen aber die Arbeit trotzdem noch ganz genauso da. Und dann haben wir eher das Problem, wie geben wir das Wissen weiter, weil wenn da jemand Neues anfängt, jemand anders hat es sehr lange gemacht, hat sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrung, dann kann es nicht unbedingt eine neue Person sofort alles übernehmen, sondern da wird man unter Umständen auch gucken müssen, wie man das eben verteilt, bis das wieder ganz genauso läuft. Und deswegen ist jetzt ein Zeitpunkt, wo wir gucken müssen, dass wir die richtigen Leute einstellen und nicht keine mehr.
Wenn wir beim strukturellen Defizit nochmal bleiben.
Genau.
Ich habe mal Ansätze jetzt gehört, wie man sich daran nähern kann. Ich sage es auch immer, es ist schon so, dass es auch eine Frage auf der laufenden Verwaltung ist, einfach weil, ich meine, so Punkte, die man auch streichen kann oder zumindest so ein bisschen kürzen kann im Haushalt, die verstecken sich ja oft auch so in Zwischendingen. Also so Haushaltsposten, wo man auch nicht so ganz genau weiß, kann man hier vielleicht doch noch ein bisschen was optimieren? Wie könnte man sich daran nähern, so dieses strukturelle Defizit zu schließen?
Genau, da wäre noch das Thema Einnahmen, das haben Sie ja auch schon angesprochen vorhin. Deswegen, also weil mir das natürlich bewusst ist, ist einer der Gründe, warum ich auch ganz stark auf das Thema Wirtschaftsförderung setze oder auch, weil ich selber merke, ich meine, ich bin, wie gesagt, ja selber in einem Industriejob, ich bin da auch im Betriebsrat und ich natürlich auch mit meiner Gewerkschaft, immer wieder Kontakt und kriege natürlich mit, dass schon die Zeiten mal besser waren, ja. Jetzt gerade geht es uns als Stadt Regensburg noch ganz gut, aber es ist nicht selbstverständlich, dass es so bleibt. Auch dafür müssen wir was tun und natürlich muss das Ziel sein, dass es wieder besser wird. Deswegen finde ich es da wichtig, also heute noch wichtiger als jemals, dass wirklich alle Akteure, die damit zu tun haben, auch zusammenarbeiten. Also dass es zum Beispiel einen Wirtschaftsbeirat gibt, dass es ein Fachkräftebündnis gibt, wo wirklich dann nicht nur die Stadt und Unternehmensverbände, sondern zum Beispiel auch die Gewerkschaft und zum Beispiel auch Menschen in der Wissenschaft. Wir haben ja hier mehrere Hochschulen mit extrem kompetenten Menschen, die sich zu diesen Dingen auskennen. Oder auch Bildungseinrichtungen, wenn es um sowas wie Umschulungen geht oder so, dass die wirklich zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass jetzt in der aktuellen Lage für die Regensburg nichts kann. Das ist wirklich die Weltlage, die gerade auch schwierig ist, dass wir da alle Kräfte brauchen und alle zusammenarbeiten müssen, damit es uns weiter gut geht. Und dann gibt es natürlich diverse Branchen, wo ich jetzt einfach einen Fokus legen würde. Also zum Beispiel die ganze Energiebranche. Also wir haben da ein sehr starkes Standbein in Regensburg und erneuerbare Energien sind ein Riesenthema heute und auch für die Zukunft. Und das ist was, wo wir drauf setzen müssen. Der ganze innovative Bereich Richtung IT und KI zum Beispiel. Also es gibt ja mehrere Bereiche, wo wir wissen, dass die wachsen werden, wo wir in Regensburg heute schon stark sind. Und natürlich können wir auch sofort 100 Millionen einsparen, wenn wir uns die Salaner Regenbrücke sparen.
Oder wenn wir das alte Rehwag-Gelände verkaufen.
Wenn wir das alte Rehwag-Gelände verkaufen, dann haben wir das Problem, dass wir da nicht ein drittes Rathaus haben können. Ich fände es aber sinnvoll, da dieses dritte Rathaus zu haben, weil wir jetzt ganz viele Ämter und Abteilungen haben, die überall über die Stadt verstreut sind. Wir zahlen ja auch Miete. Es ist ja nicht so, dass das uns nichts kostet, dieses Gebäude nicht zu haben, sondern es kostet uns sehr viel, dieses Gebäude nicht zu haben. Und viele von diesen Flächen sind zum Beispiel auch sanierungsbedürftig. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir verzichten auf dieses dritte Rathaus und machen stattdessen diese anderen Flächen alle dauerhaft fit, dann kostet das auch eine Stange Geld. Und da fände ich es sehr viel sinnvoller zu sagen, wir bündeln das jetzt hier, das ist auch für die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und den Ämtern besser und zersplittern das nicht weiter so.
Also ich würde jetzt mal mitnehmen, Salaner Regenbrücke nicht bauen und so ein bisschen zumindest mal die Lücke für ein paar Jahre so dazwischen damit stopfen. Und ansonsten dann perspektivisch, ich meine, das ist ja auch etwas, das wird wahrscheinlich Effekte erst haben zur nächsten Wahl dann, wenn Sie die Wirtschaftsförderung groß ausbauen.
Das geht nicht von heute auf morgen, genau. Das ist klar. Aber ja, aber also bis zur nächsten Wahl vielleicht nicht. Ich glaube schon, dass wir vorher Effekte merken, aber natürlich nicht innerhalb von einem Jahr.
Und ansonsten Digitalisierung in der Verwaltung.
Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Hebel.
Wenn wir zum Thema Wohnen kommen, da habe ich letzte Woche... Ich habe den leider nicht komplett gelesen, sondern mal überflogen jetzt, weil ich den heute erst entdeckt habe. Sie haben im Stadtrat einen Antrag gestellt für einen offenen Immobilienfonds. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mit Joachim Wohlbergs in der Folge darüber gesprochen, wie man privates Kapital mobilisieren kann. Und dort war die Frage mehr, dass man beispielsweise das alte Rehwag-Gelände oder dort, wo die Berufsschule Kerschensteiner gerade steht, dass man diese Flächen quasi privatisiert, also verkauft zu hohen Summen, zum Höchstbietenden. Damit kriegt die Stadt Geld und gleichzeitig bauen dann private Bauherren dort was drauf. Das war dann sein Ansatz, irgendwie privates Kapital zu mobilisieren. Und Sie wollen ja einen offenen Immobilienfonds machen. Der ist
genau.
Ja ganz anders gestrickt, aber wird ja trotzdem privates Kapital mobilisieren.
Also das ist eine Überlegung. Wir haben in verschiedene Richtungen überlegt, genau diese Frage, also wie kann man, sagen wir, privates Kapital noch nutzbar machen? Und das war eine Richtung. Also im Prinzip die Grundannahme ist die, es gibt sehr viele Menschen in Regensburg, die sich sehr für unsere Stadt und unser Zusammenleben engagieren. Und manche von diesen Menschen haben auch Geld und möchten dieses Geld vielleicht nicht nur zur höchsten Rendite, sondern auch sinnstiftend anlegen. Und da ist eben bezahlbarer Wohnraum eine Sache, die auf jeden Fall sinnstiftend ist. Und abgesehen davon, dass es auch einfach eine sehr sichere Anlage wäre. Und das war also die Überlegung dahinter, dass Menschen einfach vielleicht ein Interesse daran haben, was Gutes zu tun für die Stadt. Viele Menschen setzen da schon unglaublich viel Zeit ein und viele Menschen legen eben auch gerne ihr Geld, sag mal, vor Ort und sinnstiftend ein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt war das mit dem Immobilienfonds eine Möglichkeit. Es gab ja dann auch eine Diskussion im Ausschuss, was jetzt die beste Möglichkeit ist, ob man lieber Richtung Green Bonds oder Social Bonds gehen sollen. Da müssen wir jetzt auch nochmal genauer gucken, also was man jetzt sozusagen genauer vorschlägt. Aber wir sind da auch im Austausch gewesen mit dem Finanzreferenten.
Wie kann man sich das denn praktisch vorstellen? Also ich bin beispielsweise Alex und mein Unternehmen läuft dann ganz gut und ich habe irgendwie, weiß nicht, 30.000 Euro und ich sage, okay, 15.000 Euro, die lege ich jetzt halt im Aktienmarkt an und irgendwie 15.000 Euro, die möchte ich in sinnstiftend anlegen. Und dann gehe ich zur Stadt Regensburg oder irgendwie zu einer Gesellschaft, die gegründet wird oder whatever und gebe denen diese 15.000 Euro und kriege dann beispielsweise darauf 3% Rendite im Jahr oder 2% Rendite im Jahr. Und dieser Fonds nimmt dann das Geld, sammelt es quasi in so einem ganz großen Sack und baut damit dann beispielsweise Immobilien.
Nee, und dann, das so ist also im Prinzip ist das Geld, was dann die Stadtbau hat, um damit bauen zu können. Und für die, aus Sicht der Stadtbau ist es eben das, was die ausschütten, halt immer noch besser als das, was sie an Zinsen zahlen müssten auf dem Kapitalmarkt oder bei einer Bank. Und die Überlegung ist eben die, wenn die Stadtbau mehr wirklich freies Kapital hat. Also sie hat natürlich Kapital, was sowieso gebunden ist in Flächen, in Gebäuden und so weiter. Das ist das eine, aber wenn die einfach mehr Eigenmittel haben, dann kriegen die auch bessere Zinsbedingungen und müssen natürlich auch erstmal weniger aufnehmen und können dann natürlich günstiger bauen.
Beim Thema Wohnen ist ja gerade auch das Baulandmodell groß in der Diskussion. Wie kann das Baulandmodell so angepasst werden, dass wir diesen Knoten, den wir gerade haben, auflösen können, dass private Bauherren gerade nicht bauen können oder zumindest für sich entschieden haben, dass sie nicht bauen, weil es für sie dann nicht wirtschaftlich ist, weil gerade staatliche Fördermittel auf Land- und Bundesebene fehlen?
Ja, ich glaube, das ist jetzt, was da wird uns der Lauf der Geschichte so ein bisschen in die Quere kommen, weil nämlich zwischen der Aufzeichnung von dem Podcast, die wir heute machen, und der Ausspielung wird die Entscheidung Entscheidung im Planungsausschuss liegen, wie man jetzt genau weiter damit umgeht. Da ist ja für die heutige Sitzung eine Vorlage drin.
Eine kurze Info aus dem Schnitt, und zwar wurde der Vorschlag der Verwaltung nicht beschlossen. Insbesondere CSU, Brücke und SPD zeigten sich skeptisch und sahen noch Änderungsbedarf. Deswegen wurde der Vorschlag von der Tagesordnung runtergenommen. Ich verlinke euch dazu einen Artikel von Regensburg Digital in den Shownotes.
Wie man das Ersatzmodell anpassen kann, sodass dann hoffentlich wieder gebaut werden kann. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was zum Hintergrund sagen, weil nicht alle Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich alle Feinheiten kennen. Also das Regensburger Baulandmodell macht im Prinzip Vorschriften, wie man zu bauen hat, wenn man ab einer gewissen Größe baut. Und wenn man eben diese gewisse Fläche überschreitet, dann steht da eben drin, man muss 40% geförderten Wohnraum bauen. Und geförderter Wohnraum, das heißt also, die Menschen, die dann da wohnen, die zahlen halt eine deutlich niedrigere Quadratmetermiete. Und dafür gibt es eben Förderung vom Freistaat. Die Förderung braucht man aber schon, bevor man anfängt zu bauen, braucht man diese Förderzusage. Also wenn ich anfange zu bauen und hinterher mich um die Förderung bemühe, dann kriege ich die nicht mehr, sondern ich muss erst die Zusage haben. Und jetzt ist das Problem, dass das Land Bayern sich da so ein bisschen verzockt hat, würde ich mal sagen, mit dem, wie viel Geld sie dafür reinstellen und mit wie viel Anträgen sie rechnen. Und das geführt hat, dass die Töpfe sehr schnell leer waren. Und jetzt kriegt niemand mehr eine Förderzusage, weil kein Geld mehr da ist. Und deswegen können die auch nicht anfangen zu bauen, weil wenn sie anfangen zu bauen, bevor sie die Förderzusage haben, dann kriegen sie gar keine Förderung mehr. Und das ist natürlich eine Zwickmühle, weil wenn gar nicht gebaut wird, dann entsteht natürlich auch kein bezahlbarer Wohnraum. Das ist also ein Problem, da muss man was machen. Das hat in meinen Augen zum großen Teil das Land Bayern verschuldet, aber trotzdem müssen wir natürlich als Regensburg irgendwie damit umgehen und für uns eine Lösung finden. Und das Schöne aber, was ist an diesem Baulandmodell, dass das von vornherein den Fall in Betracht zieht, dass man in die Situation kommen könnte, dass gar keine Förderung kommt. Und es geht natürlich nicht, Vorschriften zu machen, ihr müsst 40% geförderten Wohnraum schaffen und es gibt überhaupt keine Förderung. Also es wäre dann auch einfach eine richtig schlechte Vorschrift. Deswegen sieht dieses Baulandmodell von vornherein ein Ersatzmodell vor. Und dieses Ersatzmodell, das greift dann, wenn die Förderung nicht da ist, so wie jetzt in unserem Fall. Und das Problem, was wir haben, ist, dass die Bauträger und zwar sowohl diese Immobilienfonds und so weiter, als auch, sagen wir mal, Genossenschaften sagen, mit dem aktuellen Ersatzmodell können sie aber auch nicht wirtschaftlich bauen. Und wirtschaftlich heißt für mich, also ich finde auch nicht, dass es einen Anspruch geben muss, dass man sich da mit dem Wohnungsbau eine goldene Nase verdienen muss, ja. Aber es muss sich natürlich für die trotzdem so rechnen, weil wenn sie draufzahlen, dann bauen sie nicht. Das kann ja auch kein Mensch verlangen. Und jetzt ist eigentlich ja die Frage, die CSU schlägt vor, dass wir das Baulandmodell ganz aussetzen. Dann haben wir halt überhaupt keinen preisregulierten Wohnraum mehr. Und wir fänden es halt besser, also wir haben eigentlich zwei Vorschläge. Entweder eben das, was jetzt der Vorschlag auch vom Planungsreferenten ist, dieses Ersatzmodell so anzupassen, dass man mit dem Ersatzmodell wieder so weit arbeiten kann, dass das wieder gebaut wird. Und in dem Ersatzmodell steht natürlich nichts über geförderten Wohnraum drin, weil die Förderung gibt es ja nicht. Aber da steht eben drin, dass im bisherigen Ersatzmodell 30% der Fläche muss sogenannter preisgedämpfter Wohnraum sein. Und da gibt es genaue Vorschriften, wie viel 10% so und so viel Euro, 10% so und so viel Euro und so weiter. Und das, was da aber eben rauskommt an Quadratmeterpreis für diese 30%, das ist halt schon niedriger, als was man aktuell machen kann, um kostendeckend zu bauen. Und deswegen ist für mich eigentlich das Natürlichste zu sagen, wir setzen halt diese Euro-Grenze hoch. Dann haben wir trotzdem noch einen Deckel drauf. Und das ist mehr oder weniger auch der Vorschlag. Also außer, dass der Vorschlag außerdem noch von diesen 30 auf 20% runtergeht. Okay, aber mehr oder weniger geht es darum, dass man trotzdem noch einen gewissen Anteil an Wohnraum bauen muss, der eben nicht beliebig teuer werden kann. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Ein anderer Vorschlag noch von uns war zu sagen, das sind ja nicht so viele Einzelprojekte, also natürlich viele Wohnungen, aber die einzelnen Projekte sind gar nicht so viele. Man schaut sich die einzeln an und macht halt für die sozusagen jeweils eine passende Ausnahme. Das ist auch möglich. Das ist jetzt nicht der Weg, den jetzt die Verwaltung aktuell geht. Und ich denke, der Weg ist schon der richtige.
Wir werden ja in Regensburg auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiteren Zuzug haben. Und ich hatte vorhin die Frage mit der Nachverdichtung. Jetzt, wenn ich mir den Regensburg-Plan 2040 anschaue und auch was so in der Stadt diskutiert wurde, ich glaube, es gab mal eine Vorstellung im Stadtrat auch, wie man im Regensburger Norden auch vielleicht noch weitere Wohnbebauung machen kann, also in der Konrad-Siedlung dann auch ein bisschen weiter in den Norden hinaus. Wie stehen da die Grünen dazu? Weil ich würde sagen, Nachverdichtung ist schön und gut, aber allein durch Nachverdichtung wird man ja wahrscheinlich den Wohnungsbedarf nicht decken können.
Genau, also es gibt ja das große neue Baugebiet an der Prinz-Leopold-Kaserne, das ist das eine. Dann gibt es das in Wutzelhofen, was dann für danach geplant ist. Und dann war es das eigentlich an großen Baugebieten, was wir jetzt noch vorhaben. Dann ist jetzt gerade ganz aktuell natürlich noch die Debatte, was macht man mit dem Areal vom Bischofshof? Das hat viele, also mich auch, sehr unvorbereitet getroffen, muss ich sagen. Ich erst mal so ein bisschen geschockt. Aber natürlich ist dann die Frage, was macht man damit? Also da kann es natürlich, ist jetzt auch nicht unsere Fläche, aber ist natürlich auch die Frage, was wäre da unterstützenswert, dass da entsteht und so weiter. Ich finde es halt schon wichtig, sich zu überlegen, nicht nur immer neue Flächen zuzubauen, sondern eben wirklich zu gucken, wie man nachverdichten kann. Und klar, das ist immer leicht gesagt und da kann ich nicht auf einmal irgendwie 600 neue Wohnungen hinbauen. Das ist klar, wenn ich das machen will, dann baue ich am schnellsten irgendwo neu hin. Aber da ist schon auch noch sehr viel Potenzial. Und eine Überlegung, die wir haben, wäre eben da eine kommunale Wohnraumagentur einzuführen, die verschiedene Funktionen erfüllt. Also zum einen, die soll im Prinzip aus bereits bestehenden Wohnraum neuen schaffen. Und zwar entweder, indem jemand sagt, ich baue mein Dach aus oder ich baue um, es war vorher, keine Ahnung, eine Gewerbeeinheit und das soll jetzt Wohnen werden, oder ich baue um, es war vorher eine mehrstöckige Wohnung, was ich ein Haus und ich brauche das nicht mehr alles, meine Kinder sind ausgezogen, ich baue das um, sodass es jetzt zwei Wohnungen sind, ich wohne nur noch im Erdgeschoss und das, den ersten Stock vermiete ich zum Beispiel. Oder auch aufstocken. Also da ist schon noch einiges drin an Kapazität. Und da denken wir uns eben, dass diese kommunale Wohnraumagentur da einmal beratend unterstützen kann und das eben fördern kann, dass vor allem PrivateigentümerInnen da ihren eigenen Wohnraum so umbauen, dass sie selber vielleicht mit weniger Fläche, weil sie die auch gar nicht mehr vielleicht alle bewohnen können, auskommen und dann eben auch noch eine zusätzliche Einnahme dann durch die Miete haben. Und ich weiß das halt selber aus dem persönlichen Umfeld, wenn man das nicht professionell macht, weil man kein Bauträger ist, sondern man hat halt da sein Häuschen oder was auch immer, seine Wohnfläche und will das so umbauen. Das ist halt ein Riesenaufwand. Also jeder oder jede, die schon mal gebaut hat, kennt das, dass das, mit was man sich da alles rumschlagen muss. Also nicht nur Formulare, sondern ja auch ganz praktische Fragen und Architekten. Und dann hat man hier noch eine Frage mit der Statik und so weiter. Und das sind ja alles immer wieder die gleichen Fragen. Aber für jede einzelne Person kommen die ja zum ersten Mal. Und da ist halt so eine Stelle, die das bündelt und einem da hilft, einfach, denke ich, Gold wert.
Wenn wir aufs Stadtbild blicken, ich würde, bevor ich zur eigentlichen Frage komme, auf die Deutung, wie Sie es versucht haben, drauf kommen. Man kann natürlich die Definition von Friedrich Merz nehmen, man kann auch die Definition nehmen, die Sie vorhin angesprochen haben. Wenn ich jetzt Sie als Oberbürgermeisterin wähle und dann in 10 Jahren durch Regensburg laufe, angenommen, Sie werden dann nochmal wiedergewählt, das ist ja dann ein längerer Prozess. Wie würde so eine Straße ausschauen, durch die ich dann laufe? Wie würde sich mit den Grünen so das Stadtbild in Regensburg verändern?
Das kommt drauf an, was für eine Straße das ist. Also es wird natürlich weiterhin die großen Verkehrsachsen geben, aber es wird auch die Möglichkeit geben, eben wenn ich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs bin, mich auch so zu bewegen, dass ich nicht immer an den ganz großen Autostraßen entlang fahren muss. Zum Beispiel, wie es jetzt mit dem Fahrrad ist. Also wenn ich in die Innenstadt fahre, muss ich entweder über die Steinerne Brücke fahren. Ja, das geht nicht zu jeder Tageszeit. Das geht nur, wenn keine Touris unterwegs sind. Oder über die Nibelungenbrücke und alle Leute. Also da war auch neulich so eine Diskussionsveranstaltung. Reden und Sprechen und Zuhören hieß das vom BPW und Mehr Demokratie e.V., wo ich auch in der Kleingruppe, in der ich eben war, gehört habe, ihr müsst was an der Ampelschaltung machen, wenn ich mit dem Fahrrad in die Stadt fahren will. Ich stehe an jeder Ampel. Also zum Beispiel, ja, das ist was sich verbessern wird, dass man einfach dass es nicht so viele Konflikte zwischen den Verkehrsträgern gibt. Es wird natürlich deutlich mehr Grün geben, vor allem in der Altstadt ist das ein großes Problem, aber auch in einigen Stadtteilen. Man wird hoffentlich auch mehr Solar auf den Dächern sehen, also auf jeden Fall auf denen, die der Stadt gehören. Aber ich denke schon auch, dass Privatpersonen, das habe ich ja vorhin schon genannt, da eigentlich Interesse haben, was zu machen und man es ihnen nur leichter machen muss. Das sind, glaube ich, die Dinge, die man am meisten sieht. Und ich hoffe oder ich denke, dass wenn wir das so schaffen, also ich weiß nicht, in 10 Jahren, ob wir dann schon alle Stadtteile so haben, dass man jetzt sagen kann, man kann jetzt hier alles zu Fuß erreichen. Das ist dann, glaube ich, bis man überall durch ist, dauert es noch ein bisschen länger. Aber die Überlegung ist schon, oder das Ziel ist, dass wir in jedem Stadtteil auch so ein Zentrum haben, ein Stadtteilzentrum, wo sich die Menschen treffen können. Und wenn die Menschen eben überall zu Fuß hinkommen oder mit dem Fahrrad, dann begegnen die sich auch mehr. Also das ist ja auch was, was auch zum Beispiel gegen Einsamkeit helfen kann. Und das ist eigentlich das Bild, dass Menschen sich treffen, aufeinander achten, sich begegnen, diskutieren und so weiter. Und was den Herrn Merz angeht, ich habe natürlich auftragsgemäß, er hat ja gesagt, fragen Sie mal Ihre Töchter. Das habe ich natürlich gemacht und ich habe zwei Töchter so im Teenie-Alter. Und da kam eben zurück, also im Stadtbild. Er hat zum einen das Thema, es wäre schön, wenn ich mit dem Fahrrad in die Schule fahren könnte, ohne Angst zu haben, dass mich jemand umfährt. Also gerade an dem Tag war das wieder passiert, wo ich gefragt habe, dass da irgendwie jemand mit dem Auto sich nicht entscheiden konnte, geradeaus oder doch abbiegen oder doch geradeaus. Und dann war das für die Tochter auf dem Fahrrad halt nicht ersichtlich, ob die Person jetzt abbiegen will oder nicht. Und dann ist die Person halt abgebogen, hat halt den Fahrradweg geschnitten und ist dann halt zum Glück nochmal glimpflich ausgegangen. Aber einen Sturz gab's halt, ja. Und das sind so Situationen, wo sie sich mehr Sicherheit im Stadtbild wünschen. Und das andere, was noch genannt wurde, war mehr Beleuchtung auf den Wegen, wo die täglich unterwegs sind.
Wir haben ja in Regensburg tatsächlich, wenn wir auf die Sicherheit blicken, schon kleinere Problemchen, würde ich sagen, gerade im Bahnhofsbereich. Weniger in den Zahlen, sondern teilweise in der gefühlten Sicherheit auch der Menschen vor Ort. Wenn ich mit Freundinnen von mir spreche, dann kriege ich oft gespiegelt, dass die sagen, die halten sich da jetzt abends nicht gerne alleine auf. Das war wahrscheinlich auch vor 20, 30 Jahren so. Aber es gibt ja schon in der gefühlten Sicherheit das Gefühl, dass sich da was ins Schlechtere verändert hat. Jetzt, wenn ich mir Reels von der CSU anschaue, dann sagen sie ganz klar, dass sie das verändern möchten und haben da schon so einen Law-and-Order-Ansatz auch. Den Grünen würde man da unterstellen, dass die da sehr blauäugig drauf schauen. Ist das so?
Also ich habe diese Unterstellung auch schon gehört. Die gibt's auf jeden Fall. Ich sehe das aber nicht so, dass es so ist. Also ich finde ehrlich gesagt den Ansatz der CSU ein bisschen blauäugig zu sagen, wir machen da wieder eine Autostraße hin und dann löst sich das Sicherheitsproblem oder die gefühlte Sicherheit, weil dadurch, dass es da plötzlich eine vielbefahrene Straße ist, dass sich dadurch die gefühlte Sicherheit erhöhen würde. Das höre ich zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob es da noch weitere gibt außerhalb der lokalen CSU, die das so sehen. Also das Problem, was ich sehe, ist, dass man nur etwas gegen diese Aktivitäten an diesen bestimmten Orten macht. Also jetzt zum Beispiel am Bahnhof, ohne einen Plan zu haben, was denn dann passieren soll. Also ich meine, das eine ist natürlich die organisierte Kriminalität und die muss man bekämpfen, das ist klar. Ja. Das andere ist dieses, wenn ich in einen Laden gehen möchte und im Eingang sitzt jemand, der mir Drogen anbietet, ich wollte aber gar keine Drogen kaufen, sondern ich wollte vielleicht, weiß ich nicht, Kleidung kaufen, ist das natürlich, sorgt das auch für ein Unsicherheitsgefühl. Und da muss man natürlich was machen. Also ist vollkommen klar. Oder wenn jemand einfach belästigt wird, es wird ja jetzt auch nicht jede verbale Belästigung zur Anzeige gebracht. Also das findet sich ja dann auch nicht alles in den Statistiken wieder. Insofern sehe ich schon, dass wir da was machen müssen. Was mir aber eben an den aktuellen Aktivitäten fehlt, ist so ein bisschen der Plan. Also gerade diese Verdrängungsmechanismen, das war ja vollkommen klar. Und das haben wir auch, also von wegen blauäugig von Anfang an gesagt, wenn ihr die Polizeipräsenz am Bahnhof erhöht und so weiter, dann werdet ihr das Problem verlagern. Und genau das ist jetzt passiert. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Also da waren wir jetzt auch nicht intelligenter als andere, sondern das ist überall so, ja, das weiß man. Und dann ist natürlich die Frage, oder fände ich es halt sinnvoll, wenn man einen Plan hätte, zu sagen, wo stört es uns denn am wenigsten, mal ganz dumm gesagt, ja. Also deswegen heißt es nicht, dass man dann dort sagt, wir lassen jetzt allen freie Hand und man darf jetzt da machen, was man will. Aber man muss zumindest schon auch ein bisschen Plan haben, wenn man verdrängt, sich zu überlegen, was passiert denn, wenn ich verdrängt habe, wohin verdränge ich denn? Wird das Problem denn dadurch besser oder haben wir dann einfach nur ein anderes, was auch nicht kleiner ist? Und das gefällt mir an dem aktuellen Ansatz nicht. was man machen kann, denke ich, und auch was wir machen müssen, jetzt gerade speziell da im Bahnhofsareal, ist einfach das alles einladender gestalten, damit Menschen sich da auch aufhalten wollen. Und das ist ja das Gleiche da auch im Fürst Anselm Park. Das ist dieser Park mit dem Schwammerlkiosk. Und da ist ja einiges gemacht worden. Also da ist zum Teil Gehölz zurückgeschnitten worden, damit es ein bisschen einsehbarer ist. Da ist der Brunnen jetzt neu gemacht worden, auch für viel Geld, wo wir gesagt haben, das ist einfach wichtig, dass wir an der Stelle, sagen wir, das wieder einen schönen Ort schaffen, wo Menschen sich auch freiwillig aufhalten. Und da kommt auch noch so eine Tanzfläche hin. Das dann zum Beispiel im Sommer abends halt, da hat sie sich an uns, an die Grüne Fraktion, einen Tanzverein gewendet. Das haben viele Städte eben, dass sie so Flächen haben, wo du im Sommer abends Tango tanzen kannst oder was auch immer. Und die meinten, es wäre doch dort ein guter Ort. Und da haben wir eben gedacht, das ist eigentlich super, weil eben genau diese Art von Leuten ist, die einfach dort sind und sich dort gerne aufhalten, die ja dann dafür sorgen, dass insgesamt das dort wieder angenehmer ist und dass Menschen sich da gerne aufhalten. Und vor dem Bahnhof selber fehlt uns das halt. Da haben wir jetzt die Verkehrsberuhigung, das finde ich gut. Aber wir haben halt nur diese Bäume in diesen Kübeln, nicht mal richtig eingegrabene Bäume. Es gibt keine Möglichkeit, sich hinzusetzen. Es gibt keinen Schatten. Und gerade ein Bahnhof, das ist ja ein Ort, wo sehr viele Menschen sehr viel Zeit mit Warten verbringen. Ich habe selber schon unzählige Stunden mit Warten an diesem Bahnhof und in diesem Fürst-Anselm-Park verbracht. Und es gibt einfach keine Möglichkeit, sich da aufzuhalten. Und wenn wir die schaffen, dann wäre schon richtig viel gewonnen.
Jetzt hatten wir ja schon mehrere Punkte, die an das Thema Klimaschutz auch anschneiden. Sie haben gesagt, dass Regensburg bis 2035 klimaneutral werden soll. Das wäre ja ein Ziel gewesen, was 2020 noch, würde ich sagen, es wäre sehr ambitioniert gewesen, aber es wäre im Bereich des Möglichen irgendwie noch gewesen. Jetzt im Jahr 2026 ist es schon sehr sportlich, würde ich sagen, wenn man überlegt, dass nicht mal die ersten Schritte gemacht wurden. Kriegen wir dann eigentlich eine grüne Stadtpolitik, die mit allen Mitteln versuchen wird, diesen CO2-Ausstoß zu senken?
Mit allen Mitteln klingt jetzt ein bisschen rabiat. Aber auf jeden Fall müssen wir da eine ernste Priorität draufsetzen, weil so wie es jetzt läuft, passiert halt nichts und oder wenig und nur sehr langsam. Und ich sitze ja im Umweltausschuss. Und dann kriegen wir diesen Bericht. Ja, wie steht denn Regensburg da beim Green Deal? Wir haben ja die Stadt hat sich offiziell dieses Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und dann gibt's da auch, finde ich super, ich mag das immer, wenn Dinge in Schaubildern dargestellt sind, dass man dann genau sieht, wo man steht. Und dann gibt's halt dieses Schaubild, wo wollen wir sein, 2035, also bei null. Dann gibt's da so eine Kurve, die da eingezeichnet wurde, wie man sich dahin bewegt. Und dann gibt's halt die Kurve, wo wir sind. Und die geht halt immer weiter weg von der Kurve, die eingezeichnet ist, wo wir eigentlich sein müssten. Und dann sagen wir immer, oh, das ist aber schlecht, wir erreichen unsere Klimaziele nicht. Und dann sagt der Umweltbürgermeister immer, er findet, das Glas ist halb voll und wir sollen nicht so pessimistisch sein. Wo ich denke, wenn man sich Ziele setzt, dann sollte man auch versuchen, die zu erreichen und nicht nur zu sagen, also was weiß ich, wenn ich sage, ich will nach München und ich will nach München wandern oder nach München radeln oder mit dem Auto fahren und am Ende sage ich, ich bin ganz zufrieden, weil ich bin immer ein paar Meter nach Süden gekommen. Also das ist irgendwie, das funktioniert einfach nicht. Und ich sehe es nicht, dass wir eine Wahl haben, ehrlich gesagt. Weil natürlich alle anderen Dinge, die wir machen, die Wirtschaftspolitik, Wohnungsbau, alles, ja, das hängt doch davon ab, dass wir hier es überhaupt noch aushalten können. Und natürlich kann nicht Regensburg das Klima alleine retten, das ist auch klar, aber alle müssen ihren Anteil machen, wir müssen unseren Anteil auch machen. Und deswegen finde ich, das ist eine Frage, die sich überhaupt nicht stellt, ja, ob sich das lohnt, da das reinzustecken. Was ich aber schon finde, was man auch dazu sagen muss, ist, dass wir halt jetzt auch schon wissen, dass es halt schlimmer kommt, als man lange dachte, dass die Erwärmung schneller kommt, dass die Erwärmung auch Deutschland überdurchschnittlich trifft und speziell so Städte wie Regensburg. Wir sind stark im Inland und wir haben eben insgesamt diese sehr steinerne Stadt, dass es uns eben nochmal stärker trifft. Und wenn wir möchten, dass die Menschen bei uns noch leben können in ein paar Jahren und nicht alle dann an Hitzekollaps sterben und dass man überhaupt in der Altstadt noch wohnen kann, dass es da noch Läden geben kann, weil Menschen dorthin gehen können und sich aufhalten können im Sommer, um einzukaufen, dann müssen wir natürlich, abgesehen von dem Klimaschutz, eben auch unseren Teil machen. Klimaanpassung, sagt man da. Also uns darauf vorzubereiten, dass es halt auf jeden Fall sehr viel wärmer wird und uns dann darauf einzustellen, dass man hier trotzdem noch leben kann.
Ich persönlich habe den Eindruck, dass der Umweltbürgermeister es so für sich beansprucht, dass halt die ersten Schritte ein bisschen schwieriger sind und dann irgendwann mal kurz vor 2035 passiert dann ganz viel gleichzeitig. Und eigentlich ist es ja andersrum. Also man wüsste ja jetzt schon, wie man große Hebel verändern kann, könnte jetzt eigentlich sehr viel CO2 einsparen, zumindest in der Theorie. Und die letzten Schritte sind ja dann die schwierigen, dort, wo es wirklich um Themen geht, die entweder der Bund oder das Land nur noch beeinflussen können oder die einfach technisch gerade nicht möglich sind. Also es gibt ja einzelne CO2-Ausstoßarten, wo man sagt, okay, das ist gerade schwierig, das irgendwie abzustellen, aber das wird sich vielleicht in ein paar Jahren ergeben. Was wären denn so konkrete Sofortmaßnahmen, die Sie treffen würden, um da quasi den Gang einzulegen für CO2-Einsparung?
Also das Thema Solar auf alle Dächer, habe ich schon gesagt. Dann haben wir einfach so ganz wichtige Sachen, wie ich war jetzt die Woche mit anderen bei einer Besichtigung von diesem Energieareal Regensburg-Ost, ERO nennt sich das. Das ist ein Solarfeld, was einfach direkt die Industrie daneben versorgt. Das heißt, es geht gar nicht erst über das Stromnetz, was ja auch immer wichtig ist, weil man ja auch immer gucken muss, wie viel kann das Netz überhaupt aushalten. Und das sind solche Projekte, also wo man möglichst viel lokal direkt verbraucht. Und auch abgesehen davon ist natürlich eine bezahlbare und verlässliche Energieversorgung auch ein Riesenstandortvorteil. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir was machen müssen. Gebäudesanierung ist natürlich was extrem Wichtiges. Da haben wir auch noch eine Riesenliste an Gebäuden, die noch saniert werden müssen, die der Stadt gehören. Also nicht nur Schulgebäude, auch Verwaltungsgebäude und so weiter. Aber es gibt natürlich auch diese Elemente, wo es noch lange dauert, sagen wir mal, bis wirklich der Effekt kommt oder die einfach einen längeren Vorlauf haben. Und das ist zum Beispiel das Thema Wärme. Da müssen wir halt bei Null anfangen. Da arbeitet die REWAG auch dran. Da ist es aber eben wichtig zu gucken. Und das ist nichts, was ganz schnell gemacht wird, weil das einfach aufgebaut werden muss. Das dauert. Aber da muss man eben gucken, dass man überall dort, wo die auf Hindernisse stoßen, also ich will denen nicht in ihre Arbeit reinpushen, die wissen, was sie tun, aber wo sie auf Hindernisse stoßen oder noch Unterstützung brauchen können, dass die dann eben auch da ist, dass da wirklich so schnell, wie es möglich ist, auch gehandelt wird.
Aber sind Sie zufrieden mit der Performance der REWAG?
Das mag ich jetzt nicht so pauschal beantworten. Es gibt ja immer Sachen, die gut sind und schlecht sind. Ich habe jetzt aktuell den Eindruck, dass die auf einem guten Weg sind, so wie sie aktuell aufgestellt sind. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz fair, sowas jetzt in der Öffentlichkeit zu fragen. Also das sind trotzdem Menschen, sagen wir mal, die arbeiten und ihre beste Arbeit machen, die sie können. Und dann, wenn dann andere sagen, ach, die Arbeit, also ich habe es jetzt über die REWAG gar nicht im Kopf, aber bei anderen städtischen Töchtern gibt es ja durchaus jetzt, sagen wir mal, Kolleginnen oder Kollegen von mir, die Oberbürgermeisterin werden wollen oder Oberbürgermeister, die da drüber herziehen und sagen, die machen ihre Arbeit nicht und so. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen vermessen.
Jetzt sind wir am 8. März und Sie kommen in die Stichwahl. Gegen wen geht's in die Stichwahl? Wer ist mit Ihnen die Favoritin oder der Favorit?
Ja, ich glaube, da gibt's nicht so viele verschiedene Meinungen. Ich gehe schon davon aus, dass das dann gegen Astrid Freudenstein sein wird.
Und jetzt gewinnen Sie die Wahl und müssen, oder das ist jetzt die Frage, wollen Sie danach eine Koalition bilden oder wollen Sie dann sofort mit wechselnden Mehrheiten regieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt natürlich davon ab, was die Möglichkeiten sind. Ich denke schon, dass man in einer Koalition handlungsfähiger sein kann. Nicht muss, wie wir gesehen haben in den letzten Jahren. Das kann auch schiefgehen. Also ich finde nicht, dass es auf Teufel komm raus eine Koalition sein muss. Aber wenn wir eine gute Koalition finden, mit Parteien, die sich gut einigen können oder Fraktionen, die sich gut einigen können auf ein gemeinsames Programm, dann würde das schon Dinge vereinfachen.
ist es für Sie eigentlich ausgeschlossen, mit der CSU zusammen zu koalieren?
Das ist für mich nicht ausgeschlossen. Ich finde das überhaupt nicht gut, solche Sachen auszuschließen. Also ich schließe natürlich eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, aber ich glaube, dass das demokratischen Parteien nicht gut ansteht, vor Wahlen solche Ausschlussaussagen zu machen. Weil da kann man in so eine Situation kommen, dass man plötzlich dasteht und mit denen, die man nicht ausgeschlossen hat, nicht auf eine Mehrheit kommt, wie das ja durchaus in anderen Bundesländern auch schon der Fall war. Und das ist eine Situation, die schadet der Demokratie, das schadet uns. Und deswegen finde ich sowas grundsätzlich eine Aussage, die man nicht tätigen sollte.
Jetzt sind Sie gewählt und haben entweder eine Koalition gebildet oder schaffen es gut mit wechselnden Mehrheiten zu regieren. Und wir sitzen dann hier im Jahr 2032 vor der nächsten Kommunalwahl. Was hat sich für mich als Bürger dieser Stadt verändert, verbessert? Wie merke ich, dass die Oberbürgermeisterin Helene Siegloch war?
Man kann auf der Prinz-Leopold-Kaserne wohnen. Bussystem ist deutlich, oder unser Nahverkehrssystem ist schon deutlich besser geworden im Vergleich zu dem, wie es heute ist. Man kann den Holzgartensteg benutzen mit dem Fahrrad und kommt vom Norden in die Innenstadt, ohne immer an diesen Hauptadern entlang fahren zu müssen. Und das ist eben auch sicherer. Kinder können sicher alleine in die Schule gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Es gibt sehr viel mehr Solar auf den Dächern. Viele Schulen, die jetzt noch in einem schlechten Zustand sind, sind dann saniert. Die Altstadt gehört den Menschen und nicht dem Parksuchverkehr. Wir haben da viel mehr Grün und man kann sich da viel besser aufhalten. Und wir haben in 6 Jahren das Vertrauen, dass die Regensburger Wirtschaft auch weiterhin gut aufgestellt sein wird.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Siegloch.
Danke.